ja gut aus, die Bluse. Ist die von uns? Nicht von uns? Und dann gefällt sie mir nicht. Also wie gesagt.
Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen?
Auf die Beine, ihr Affen der Welt.
Mit allen Fernsehkünstlern ist es wie mit unserem Schweinebraten.
Was?
Der kriegt auch erst sein richtiges Gesicht in der Röhre.
Die Menschen können alles. Das hängt vom Charakter ab. Verstehst du?
Nein, aber ich werde es mir merken.
Super, dass Sie und ihr wieder dabei seid. Neuer Podcast. Wir schauen hinter die Kulissen im DDR-Fernsehen. Diesmal gehen wir alle zurück in unsere Jugend. Und oh, ich würde den Spruch so gerne sagen, aber noch ist es nicht so weit, Steffi. Das ist Steffi. Steffi ist die stellvertretende Chefredakteurin der Super-TV.
Genau. Und mir gegenüber sitzt mein reizender Kollege Jürgen mit der großen, klugen Brille.
Ah, damit haben wir es schon rausgeknallt. Jeder weiß, worauf es ankommt. Frau Puppen, Dr. Pille. Ulte Blankenstein, danke für die Einladung, da sind wir.
Danke, dass ihr da seid.
Sehr, sehr gerne. Wir sind mit großen Erwartungen gekommen, großen Augen. Und wir denken nicht gerne an seine Kindheit zurück und an diese Geschichten, die wir alle erlebt haben, oder?
Genau, immer vorm Sandmännchen sitzen mit großen Augen und Frau Puppendoktor sehen mit den Zöpfchen. Ja. Ich muss aber sagen, ich habe mehr Puppen in deiner Wohnung erwartet.
Ja, nein, die sind ja alle gesund, die sind ja wieder bei ihren Puppeneltern.
Ah ja, stimmt.
Ich habe sie ja nur verarztet.
Ja, du hast diese Rolle gespielt, aber hast du tatsächlich Puppen verarztet? Also
nein.
Sind die auch wirklich
also
zu dir gekommen?
Puppendoktor Pille hat immer nur Ratschläge gegeben. Ich war eigentlich zuständig für die Seelen der Kinder.
Ja,
so die Vermittlerin zwischen Eltern und Kind. Wenn eine kranke, es wurden an die Redaktion kaputte Puppen geschickt.
Siehst du? Doch.
Ja, aber die wurden zurückgeschickt mit dem Hinweis, da und da gibt es einen wirklichen Puppendoktor.
Ja.
Ich habe hin und wieder mal gesagt, wenn das und das ist, beim Teddybär, da kann man den Arm wieder annähen. Das habe ich dann auch gezeigt. Aber wenn dem der Puppe ein Auge fehlt oder so, dann habe ich auch gesagt, das musst du, oder gar nicht gesagt, das hat ja die Redaktion schon vorher geklärt.
Okay.
Na, ich war dafür da, wenn es kam ja Post. Die Eltern haben geschrieben, die Kinder konnten ja noch gar nicht schreiben. Die haben gezeichnet. Ich hab heute noch wunderschöne Zeichnungen. Ach, bin ich hübsch als Strichmännchen.
Ja, ja.
Und die Eltern haben dann geschrieben, für die Kinder, Puppenmutti sowieso schreibt, meine Puppe will immer nicht einschlafen im Dunkeln, die sagt, ich muss immer die Tür auflassen. Darf ich das? Und dann sag ich, natürlich darfst du das. Lass doch ruhig die Tür einen Spalt auf. Also eigentlich habe ich die Kümmernisse der Eltern vermittelt.
Ja, weil das gerade das Beispiel, was du eben gebracht hast, das ist natürlich ein riesen pädagogisches Thema, wa?
Ja.
Also da gibt es Verlage, die schreiben eine ganze Zeitschrift nur über dieses Thema.
Ja.
Lass ich die Türen spalt offen oder nicht?
Licht an alles, oder auf? Alles wirklich pädagogisch.
Ja.
Und eben, warum nicht? Hm. Oder aber auch, was ganz wichtig war, wenn ein Kind eine Brille bekam.
Ja.
Nee, will ich nicht. Ich will keine Brille tragen und so. Und dann hat es mir meine Mutter erzählt. Dann hat sie gesagt, aber guck doch mal, Puppendoktor Pille trägt doch auch eine Brille.
Und die
sieht doch so schön aus damit. Und so. Ja. Oder helfen zu Hause, Mülleimer runterbringen. Ja. Beim Abwaschen helfen. Ja, was Kinder alle nicht so machen. Oder ich transportierte auch Dinge, die die Kinder falsch machen, auf die Puppen. Die Puppe macht das und das und das falsch. Ja, zieht sich, läuft mit kurzen Hosen und mit Hemdchen raus, obwohl es regnet und kalt ist, dass sie sich dann erkälten kann. Das macht natürlich die Puppe im Abendgruß alles. Ne? Und die Puppenmutti weiß natürlich, dass man das nicht macht. So habe ich dann meine Manuskripte mit Leichtigkeit schreiben können, weil das so eingegangen ist in mich rein.
Suggestive Erziehung quasi.
Ja, aber eben auch wirklich, ach man, drückt da mal ein Auge zu. Ne?
Du sagst
für die Eltern.
Dass du Manuskripte selbst geschrieben hast. Warst du da völlig frei oder?
Die Manuskripte für den Abendgruß wurden geschrieben von der Susanne Dankert. Die hat auch diese Figur erfunden. Die wurden geschrieben. Die gingen an die Redaktion. Die Redaktion guckte rüber. Und nach einiger Zeit durfte ich mir dann die Texte ein wenig mundgerecht machen. Aber das waren vorgegebene Texte. Selber geschrieben habe ich dann seit 1970, bin ich ja auf die Bühne gegangen mit meinem ausgedachten Kinderprogramm. Und das Manuskript, das habe ich dann selber geschrieben und das ist dann gewachsen, kam erst gar nicht an, Kinder hörten nicht zu. Das ist, Kinder sind ein ganz, ganz schwieriges Publikum.
Ja.
Wirklich.
Ja.
Ne? Die machen, was sie wollen.
Ja klar. Und wenn sie sich langweilen,
nicht fesselst, dann gehen die einfach. Und dann tanzen die da rum und ist wirklich ganz, ganz schlimm. Und so waren auch meine ersten Veranstaltungen. Und da hatten wir einen Manager, Herr Schilling aus Cottbus. Der hat mir überhaupt gesagt, komm, mach mal. Ich war da, spielten wir wohl in Cottbus. Und es war eine Unruhe im Saal, ganz schrecklich. Und da kommt der auf die Bühne. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Kommt auf die Bühne und flüstert mir ins Ohr. Gar nichts. Der hat gemacht. Es war mucksmäuschenstill im Saal.
Ja.
Und dann ging er wieder weg.
Ja, kluger Mann.
Und ja, und dann machte ich weiter.
Ja.
Und dann wurde es wieder unruhig. Und es hat gedauert, bis ich dann, damals habe ich das noch mit Pünktchen gemacht, auch aus dem Abendgruß. Später habe ich mir dann meinen Quark, meinen Frosch ausgedacht. Und habe also dieser Figur Texte gegeben, was ich bei den Kindern erlebt habe, was die Kinder mir zuriefen. Dieser Frosch ist ein kleiner Junge und macht alles das, was die Kinder auch falsch machen. Der schnaubt sich in den Ärmel und hört nicht zu und was weiß ich. Ja. Und die Kinder im Publikum, die rufen, nein, das macht man nicht. Und das macht so einen Spaß. Die erkennen sich und wissen genau, nein, das macht man nicht. Alles das, was der Frosch macht. Und der Frosch ist der Liebling der Kinder. Ich bin unwichtig. Der Frosch, den lieben sie. Ja, und das ist wunderbar.
Ja. Da musstest du also lernen, dass die Fernsehrolle sich nicht ohne weiteres auf die Bühne transponieren lässt.
Richtig.
Dass das Leben doch härter ist als immer in die Kamera.
Ja, ne? Das, auch wirklich, das ist etwas, bei mir war es wirklich etwas völlig anderes.
Ja.
Was völlig anderes, da waren plötzlich, ich habe immer gesagt, mir ist das zu clean, nur diese Abendgrüße. Ich wollte auf die Bühne damit. Ja, ja. Ich bin ja ein Bühnenmensch. Ne? Ja. Es gab die allererste Vorstellung, da hat mich das Kinderfernsehen auf die Bühne geschickt, das war in Adlershof. Die haben mich nach Adlershof geschickt, du musst mal eine Sprechstunde machen, öffentlich, mit Publikum. Das war das Schlimmste, was ich je erlebt habe.
Ja.
Ohne irgendeine Vorstellung, Puppen verarzten.
Ja.
Wirklich, die Kinder standen Schlange mit ihren Puppen. Und kamen nacheinander zu mir auf die Bühne. Ich saß da am Schreibtisch, die kamen nacheinander zu mir auf die Bühne. Und was das erste Kind sagte, hörte das zweite auch. Meine Puppe hat Halsschmerzen. Also mindestens 10 Puppen hatten Halsschmerzen. Mhm. Bis irgendeins dann sagte Bauchschmerzen.
Ja.
Und ich gab dann Ratschläge, medizinische.
Ja.
Medizinische Ratschläge, Halsschmerzen und Bauchschmerzen und so. Im Saal, das Publikum, die Kinder, die da saßen, es war totale Unruhe. Das interessierte die doch einen Scheißdreck, was ich da oben mit den Kindern auf der Bühne machte. Ne? Also das war völlig falsch gedacht. Und da war es dann, als ich sagte, ich will aber auf die Bühne, dass ich dann wusste, so, da mache ich, suche mir einen Partner und habe dann da das Manuskript geschrieben. Und da musste ich eben auch lernen. Wo, was. Und erst als ich die ersten Lieder schrieb, da war das dann, da wurde es dann mit Mach-Lieder natürlich, Kniebeugelied und Bewegungslied. Da
können wir ja vielleicht nachher nochmal reden, wenn wir uns vorstellen,
dann,
wie du auf die Bühne gehst.
Lief
dann lief das, ja. Ja, muss man halt dazulernen dann auch. Ne?
Lernen, nochmals lernen.
Ich habe die Erfahrung gemacht jetzt in der Vorbereitung auf unser Gespräch. Du hast ja die Pille seit 1968.
Ja. Ne?
Fast jeder kennt diesen Spruch noch und ich will ihn einmal sagen.
Oh, ja.
Habt ihr Kummer oder Sorgen, dann schreibt gleich morgen an Frau Puppendoktor Pille mit der großen unten oder Klugen. Wir sind zwei Generationen.
Du bist noch mal klug, ich bin schon mal rund. Du kennst die Runde, das macht mir Spaß.
Ja, welches ist die ursprüngliche?
Kluge.
Die Kluge, ne? Ja.
Die Kluge. Ja. Es ist übrigens schön, wenn ich einen Anruf bekomme. Sind Sie wirklich die mit der großen, klugen Brille? Ja. Oder der Anrufende sagt, sind Sie wirklich die mit der großen, runden Brille? Weiß ich immer ungefähr, wes Alters der Anrufende ist.
Warum wurde das geändert?
Weil das weiß ich übrigens jetzt erst vom Chef der Unterhaltung, vom Horst Renz.
Ja.
Das ging damals bis zum Intendanten. Die Optiker, ich habe gesagt, fantasielose Eltern, das ist doch schlimm. Die Optiker haben geschrieben, es gibt keine kluge Brille.
Okay,
Und das Fernsehen hat immer reagiert. Hm. Wenn da Briefe kamen, wurde sofort, das weiß ich auch von anderen Sendungen, wurde immer sofort reagiert. Hm. Dann musste die Frau Danke sich was ausdenken und dann hatte sie sich erstmal gar nichts ausgedacht. Dann gibt es eine Reihe Abendgrüße, wo ich ein gar nichts von Brille sage, sondern nur gute Nacht. Und dann kam sie irgendwann dann auf die große, runde Brille, die gar nicht rund war. Das stimmt eben auch nicht. Ja. Aber das ging durch. Mhm. Nur die Kluge. Dabei, die Brille war klug.
Ja.
Ich habe die Kinder gesehen, die ich angesprochen habe. Die Kinder wussten auch, dass ich sie sehe.
Ja.
Da habe ich übrigens wirklich, wirklich eine schöne Geschichte, dass ich die Kinder gesehen habe.
Überraschung, erzähl sie.
Ja, die ist so schön. Also ich habe wirklich wortgetreu das Manuskript gelernt, gesprochen und bin in Leipzig mit einem Kinderprogramm und da kommt ein junger Vater nach der Veranstaltung zu mir und sagt, sind Sie wirklich die mit der großen, klugen Brille, die echte aus dem Fernsehen? Und ich, ja. Und er sagte, Sie sind für mich das achte Weltwunder. Ich sage, wieso? Er, der Dirk und seine Schwester Steffi sitzen gebadet im Schlafanzug vorm Fernseher und warten auf den Abendgruß. Und der Dirk kommt auf die Idee, verbotenerweise die Keksdose zu holen. Und beide sitzen mampfend und sehen den Abendgruß mit der Frau Puppendoktor Pille. Und Thema war Zahngesundheit, Zähneputzen. Und die Pille erzählt und sagt dann am Schluss, und ihr wisst doch, ne, wenn ihr schon die Zähne geputzt habt, dann dürft ihr auf keinen Fall mehr Süßigkeiten essen. Auch ihr beide nicht, Dirk und Steffi. Der ist vom Glauben abgefallen. Ja. Ihm fiel der Keks aus dem Mund, hat er gesagt.
Ja.
Und er war von Stund an überzeugt, ich kann ihn wirklich sehen.
Ja, ja.
Hat er nie wieder gemacht wahrscheinlich.
Ja. Nie wieder. Aber er hat gesagt, er saß von Stund an immer stocksteif vor dem Bildschirm, wenn die Pille lief.
Ja. Du hast ja einfach die beiden Namen nur ausgesagt in dem Augenblick.
Nein, die standen im Manuskript.
Ach so, okay.
Aber das war ein Zufall.
Das war ein totaler Zufall.
Ja, ja, ja.
Totaler Zufall, dass die beiden so hießen und das auch noch machten. Also,
ja.
Ein Wunder.
Ja.
Nein, ich habe die doch gesehen.
Ja,
klar. Vorher, ich wusste, wie sie heißen, weiß ich nicht. Aber
ja. Versuchen nein, ja manche Eltern heute noch, dass sie sagen, du, benimm dich, der sieht dich.
Ja.
Und Kinder haben ein Leben lang ein Trauma.
Jetzt haben wir schon festgestellt, die Brille war gar nicht rund. Und dann, glaube ich, war der Kittel auch nicht weiß, stimmt's?
Die Brille war übrigens nicht rund, die war oval. Also nicht ganz rund. Ne? Und da waren keine Gläser drin. Ich musste immer aufpassen, dass ich mir nicht mal da so durchfasste, weil da was juckte. Weil die Gläser hätten gespiegelt, genau. Natürlich. Es war ja, wir haben ja Film gemacht. Das war ja nicht Mavi, sondern das war Film. Und der Kittel war nicht weiß, weil es Film war, war sich alles nach, die ganze Einleuchtung hätte sich nach dem weißen Kittel richten müssen. Das wäre nicht gegangen. Also war der Kittel gelb.
Der Kittel, der weiße, hätte alles überstrahlt, der Rest wäre zu dunkel gewesen.
Hätte alles überstrahlt.
Ja, genau.
Ja. Ja, okay. Oder wenn sich alles danach hätte richten müssen, dann wäre es einfach überstrahlt gewesen, ja. Ja. Hatte einen technischen Grund.
Und wenn wir jetzt mal in das Studio gucken und gerade dabei sind, ein paar Geheimnisse zu verraten, die Kollegen lagen auch zu Füßen und haben die Puppen bewegt, oder?
Ist das nicht schön? Mir lagen meine Kollegen zu Füßen. Wer kann das schon sagen?
Ja,
die Puppen, die da auf meinem Schreibtisch auftauchten und mit denen ich zu tun hatte, Trulala zum Beispiel, meine Sprechstundenhilfe, da lagen die Puppenspieler unter dem Tisch quer über meinen Füßen wirklich. Und manchmal war da ein Gedrängel. Und manchmal standen da auch die Mikros. Oder aber es gab welche, die nur führten, die Puppenspieler, und andere saßen dann vor uns und sprachen. Also es war wirklich schon, ja, und da habe ich ja auch gesagt, der Heinz Schröder, der Pitti Platsch, der sprach auch noch andere, aber Pitti war auch bei mir. Und der lag dann unter dem Tisch und der hat sich dann so allerdings alle lauter schöne Sachen ausgedacht. Also das Kitzeln hatte nicht nur er drauf. Aber ich hatte damals Schuhe an mit Schnürsenkeln und der hat dann mal beide Schuhe zusammengebunden und wusste, ich muss aufstehen und zum Fenster gehen. Und ich wusste, dass ich daraus, ich hab's ja mitgekriegt. Es ist verrückt, man kriegt so viel mit, aber macht seine Rolle. Die macht, kein Mensch ahnt was. Und habe dann unter dem Tisch die Schuhe ausgezogen und bin barfuß zum Fenster gegangen, über den Heinz weggestiegen, habe ihm so auf den Bauch getippt und bin dann zum Fenster gegangen. Ich wusste ja, dass die Füße nicht mit im Bild sind.
Das heißt, der Sprecher des Kobolds hat sich auf den Kobold wie der freche Pitti Platsch genommen. Der hat seine Rolle verändert.
Der hat's gelebt. Im Prinzip war Heinz gar nicht so. War eigentlich wirklich kein Kobold als Mensch, aber da hat es ihn doch gereizt. Er war auch in der Rolle.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Ganz
war
genau.
So drin, dass er Kobold
Ja, ganz schön was los im Studio.
Habt ihr das, das wurde ja nicht jeden Abend eine gemacht oder so, habt ihr immer so 10 Folgen am Stück oder 5 oder wie waren das?
Wir haben 14 Tage lang am Stück gedreht.
So von, weiß ich nicht, von 9 bis 17
Tage
Uhr.
Lang und,
drei, vier Dinge am Tag.
Um 6 ging es hier los, in die Maske, im Malstopp wurde das im Studio. Es war bei der DEFA im Auftrag des Fernsehfunks. Und die DEFA hatte in Malstopp ein Studio. Und da fuhr ich dann hin und dann saß ich morgens um 7 in der Maske. Ach, war das schön. Ich machte die Augen zu, die Maskenbildnerin machte alles. Und ich habe nochmal so richtig schön abgeruht.
Und als du die Augen wieder aufgemacht hast, warst du Frau Puppen, Dr. Pillow.
Richtig.
Und ihr habt dann so 3 Stück am Tag gemacht oder 4 oder wie?
Warte, 2.
2 am Tag.
2. Für 5 Minuten.
Das waren aber noch Zeiten. Heutzutage.
Da waren noch Zeiten. Also. Ja, das waren noch Zeiten.
5 Minuten Tee, wenn du den heute nicht in einer Viertelstunde fertig hast, kommt aber der Produktionsleiter und fragt, wie sieht's denn aus? Bringt ihr morgen Geld mit oder was ist hier los?
Ich weiß, aber wir haben wirklich noch sehr sorgfältig, sagen.
Ja.
Sehr sorgfältig und mit viel Liebe haben uns Zeit nehmen dürfen. Das war schön. Ja, 2 am Tag, manchmal 3. Wenn ein Kind mitspielte, was auch Abendgrüße, wo ein Kind kommt mit ihrer Puppe, das gab's auch, dann haben wir meistens nur einen gedreht, weil da braucht man länger Zeit.
Aber schon Luxus war. Oh Gott. Na? Was sagen wir heutzutage? Wir sagen, Zeit ist Geld. Und gerade bei Fernsehproduktionen oder so. Steffi, du als Chefredakteurin davon der Programmzeitschrift auch, du kennst da den Hintergrund auch.
Ja, die Schauspieler klagen.
Eine 4-Minuten-Folge, ein Tag? Jeder Produzent graue Haare und schmeißt dich raus, hochkant.
Ja, aber guck mal, ich habe ja zu Hause für den nächsten Tag jeweils 2 Manuskripte lernen müssen. Und das 14 Tage lang.
Ja, ja.
Ich weiß heute gar nicht, ich konnte.
Wie lang war so eine Folge immer? 3 Minuten? Ein Abendgruß?
Ein Abendgruß, 4 Minuten, glaube ich.
Sandmännchen, Vorspann, Abspann, Sandmännchen, Abflug, Rakete, zwischendrin, 4 Minuten.
10 Minuten alles im allem, 5 Minuten.
Ja, okay.
Ja, aber für 5 Minuten ein halber Tag.
Gab es doch eine Situation, wo du gesagt hast, das war nicht gut, das will ich gerne noch, als will ich gerne noch mal machen?
Nein,
ist dir das zugestanden derart worden?
Nicht, aber ich bin ein totaler Lachwurz.
Ja, ja.
Und wenn mir irgendwas in den Kopf kommt, kriege ich mich nicht mehr ein.
Okay, alles klar.
Dann lache ich. Da war sowas. Das muss ich. Kommt die. Meine Trulala war Marianne Klussmann, die hat im Rundfunk gesprochen. Das war eine Sprecherin im Rundfunk, die konnte wunderbar Kinderstimmen sprechen. Die sprach eben meine Sprechstundenhilfe, die Puppe. Lumpenpüppchen, Trulala. Und kommt in die Maske und erzählt uns, ich bin noch fix und fertig, Müllplätze. Wir hatten alle Müllplätze, die wohnte auch hier hinten in Johannisthal, Müllplatz. Und wir haben damals unsere Mülleimer mit Zeitungspapier ausgelegt, ausgekippt und wieder zurückgebracht. Auch wenn der Weg eigentlich da lang weitergeht, habe ich auch. Ich habe wieder zurückgebracht. Sie hat aber immer ihren Mülleimer dort stehen lassen. Und der stand auch am Abend noch da. Mhm. Wer klaut im Mülleimer? Ne? Und so sagte sie, wisst ihr, was mir heute passiert ist? Ich Müllplatz ausgekippt, steig in den Bus, will meine Handtasche auf den Schoß legen. Ist es der volle Mülleimer. Der volle.
Und die Handtasche hat sie ausgeschüttet in die Mülltonne oder was?
Wir haben nicht mehr nach der Handtasche gefragt, wir brachen zusammen. Ja, ja. Ja. Und in diesem Abendgruß, da kam vom Text plötzlich vor, jetzt räumt doch endlich auf, das sieht doch hier aus wie auf einem Müllplatz.
Ja.
Ich war nicht mehr zu retten. Ja, ja, ja. Wir mussten dann wirklich Pause machen über ganz was anderes. Ich habe immer neu angesetzt und es ging nicht. Ja, da haben so manche ihre Probleme mit mir, wenn ich anfange zu lachen.
Steffi holt schon Luft. Ich weiß nicht, wohin du jetzt willst gedanklich. Steffi, sie grätscht mal hier. Ich habe noch eine Frage.
Ich lasse dir den Vortritt.
Die Themen, die ihr da besprochen habt mit den Kindern. Ich meine, es ist ja eine pädagogische Aufgabe dort. Und wir wissen ja alle, dass gerade Kindererziehung, die pädagogischen Fragen und so, ja auch in staatlicher Hand lagen. Mhm. Also natürlich immer bei den Eltern, um Gottes Willen. Familie, über alles.
Ja, ja.
So. Aber dennoch gab es ja also gerade in der Schule und im Hort oder so, da wurde doch versucht, Einfluss zu nehmen. Oder so. Wie weit habt ihr denn im Kinderfernsehen so etwas gespürt?
Gar nicht. Weißt du, ich habe es lediglich gespürt. Ich habe natürlich gesagt, Vitamine essen. Wir haben auch mal gekocht und nicht so viel Süßes. Ja, da war dann bei mir im Studio die Naschkatze, die dann immer sagte, und Pudding und Pudding und sowas alles. Ja. Und ich war ja immer die ruhige Klärende und sagte dann Vitamine. Natürlich bin ich nicht auf die Idee gekommen zu sagen, Apfelsinen.
Ja.
Nein, ich habe gesagt Äpfel, Obst. Hm. Das fiel mir aber nicht schwer. Also hielt ich nun nicht als einen Rieseneinschnitt.
Ja, das
war wirklich das Einzige. Ich habe aber auch das Glück, dass ich sowohl bei den Abendgrüßen als auch später bei meinen Vorstellungen es mit kleinen Kindern zu tun habe. Und die sind da noch völlig unbelastet, unbedarft. Ja, und deswegen waren auch die Manuskripte der Art. Und übrigens pädagogisch wertvoll. Mein Programm wurde auch geprüft. Man durfte nicht einfach auf die Bühne gehen. Ne? Ja. Und mein Programm von der KGD war pädagogisch wertvoll.
Genau. Insert für unsere Hörerinnen und Hörer, die mit dem Begriff KGD, Konzert- und Gastspieldirektion, das waren die staatlichen Kulturmanagement-Büros quasi, die Veranstaltung vermittelt haben und initiiert haben. Richtig, und so.
Weil es
und
eigentlich keine Manager gab, sondern
richtig,
das machte die
Das war staatlich organisiert und die haben sozusagen auch die Künstler eingekauft. Mhm. Und die haben sich genau angeguckt, wen sie wohin schicken und was da auf der Bühne passiert.
Und da bekam ich den Stempel pädagogisch wertvoll.
Ja, noch wunderbar.
Und ich wurde jetzt erst, das ist gar nicht so lange her, sind Sie Pädagogin? Haben Sie Pädagogik studiert? Und dann habe ich gesagt, nee, ich war Mutter.
Ja.
Wirklich. Ja. Mehr weiß ich davon nicht. Mhm. Ich finde, das ist der normale Menschenverstand, der mir das sagt.
Ja, ja.
Oder dass ich Mutter war und sicher auch viel falsch gemacht habe.
Ja. Boah, wer macht sowas nicht, wenn er
Vater Ich bin so ein bisschen froh, dass es so einfach war sozusagen für dich, weil wenn da jemand dahinter gestanden hätte, der gesagt hätte, hier, sag mal, wie toll Pioniere sind oder so, das hätte mich jetzt schon auch enttäuscht. Also es ist alles in dieser Kinderwelt geblieben, in dieser ganz frühen dann.
Also es war jetzt wirklich für Vierjährige gedacht, dass dann auch die Älteren guckten, ist eine andere Sache, gar nicht. Ja. Also das hätte auch die Autorin abbekommen, ich nicht.
Okay.
Ich hatte ja gar nicht so ein Mitspracherecht. Ich konnte mir manchmal ein paar Sätze umformen, aber ansonsten war wirklich das Manuskript Pflicht.
Okay, wunderbar. Ich wollte nur sagen, wenn man mit Adi redet zum Beispiel, was wir uns mal ein Auge fassen sollten.
Ja.
Mach mit, mach nach, mach's besser. Da wissen wir ja, dass die sportliche Ertüchtigung, ich benutze mit Absicht diesen Begriff, schon sozusagen in der politischen Erziehung der Beginn war, gipfelt später in der GST und solche Geschichten bis hin dann zur NVA und so. Da sieht die Sache wahrscheinlich schon ein bisschen anders aus. Auch. Da war die Grundidee älterin. Ja schon Staatsidee von der Erziehung von Kindern. Okay, du hast es nicht erlebt. Wunderbar, toll für dich eigentlich und wunderbare Geschichten erlebt, ne?
Ja. Und du hast gerade gesagt, du warst ja selbst Mutter. Ja. Wie hat denn dein Sohn Matthias das gefunden, dass seine Mutter die Puppendoktorpille ist?
Fand er völlig uninteressant. Die Mutter von seinem Freund war Busfahrerin, das fand er viel schöner.
Ja.
Und ich hatte die ersten Jahre, als ich die Puppendoktorpille spielte, noch keinen Fernseher. Aber dann hatten wir einen alten habe ich irgendwem abgekauft, so ein kleines Ding. Ne? Und dann saßen wir beide davor und da habe ich gesagt, Matti war drei, ja, saßen wir davor und da habe ich gesagt, Matti, guck mal, also Fernsehen war, Abendgruß war sowieso Pflicht, ne? Sandmann war ja immer Pflicht. Guck mal, das ist die Mutti. Hat er mich angeguckt, ist aufgestanden, hat hinten in den Fernseher reingeguckt. Ja. Hat er nichts gesehen, hat sich wieder neben mich gesetzt, nichts gesagt dazu. Und dann haben wir das zu Ende geguckt. So, das war dann eben so. Hat er nichts kapiert, aber es war so.
Das schwieriges Thema auch, so zu vermitteln, wenn du daneben sitzt als Mutti.
Ja. Ne? Und so anders aussieht. Ja, wenn ich so ausgesehen hätte wie ich, wäre es ja noch anders gewesen. Hätte
die Zöpfchen gemacht und die Brille mal mitgenommen. Aber will man das?
Übrigens, die Perücke blieb immer dort. Die habe ich nie hier zu Hause gehabt.
Ja,
okay. Also wie gesagt, ne? Busfahrerin fand er viel interessanter.
Ja, ja, ja. du warst ja nicht nur Frau Puppendoktorpille, sondern du bist Schauspielerin.
Mhm.
Und hattest du den Spielraum, den Freiraum, hast du das genutzt, auch in diesem Beruf zu arbeiten?
Seit ich dann die Pille war.
Ja.
War da nichts mehr.
Ja.
Ich lag beim Besetzungsbüro auf dem Tisch.
Ja,
ja meiner Bewerbung und so.
Ja,
nichts.
Ja, ja.
Es wurde wirklich gesagt, jeder würde dich als Pille erkennen. Okay. Die Stimme war das damals hauptsächlich. Jeder würde dich erkennen und kann ja keine Mörderin spielen, aber ich kann ja nicht meine Geliebte spielen.
Ja.
Pille kann gar nichts anderes.
Ja, ja, ja.
Und so ist das übrigens auch gewesen.
Fluch und Segen, wa?
Ja. Ganz genau, Fluch und Segen. Wobei ich sehe es mehr als Segen. Heute sehe ich es als Segen.
Ja, ja.
Ich denke, ich war keine besonders gute Schauspielerin. Also,
okay.
Und ich bin ja nicht die erste Puppendoktorpille. Vor mir waren es ja schon zwei. Ich bin die dritte. Den Beginn hatte Helga Labuda gemacht. Die hat es aus der Taufe gehoben, hat es aber nur 3 Jahre gemacht, weil sie sagte, sie will sich nicht festlegen. Da hatte sie recht mit. Und zum Glück nicht. Die hat so tolle Rollen gespielt, Falada. Und also wirklich wunderbare Rollen gespielt. Helga Labuda wurde abgelöst von der Angela Brunner. Und Angela Brunner hat es dann bis 67 gemacht. 68 stieg ich ein. Und keiner wusste, warum wurde Angela Brunner abgelöst. Und die Maskenbildnerin, die Marianne, die hat mir das dann mal gesagt und hat gesagt, Angela Brunner, die war plötzlich, irgendjemand ist ihnen aufgefallen, diese Zöpfchen und Angela Brunner ist einfach zu korpulent. Und der große Busen da auf dem Schreibtisch, das passt nicht zu den Zöpfchen. Und er hat gesagt, aber die war doch noch nie eine Elfe. Ja, sie hatte ja immer schon diese Figur. Und er hat gesagt, und ich habe mir immer einen großen Busen gewünscht. Ein Glück, dass sich alle Wünsche in Erfüllung gehen. Ich wäre nie das Katrinchen, das Püppchen geworden und auch nie die Puppendoktorpille. Also ich wurde nicht besetzt.
Ja.
Also da hatte sie recht. Aber A1 habe ich nicht gedacht, was sich daraus entwickelt.
Ja.
Ich hatte andere Rollen im Kinderfernsehen. Ich spielte das Corbine Früchtchen, das war hier im Arboretum waren wir und haben eben Natur vermittelt. Ich hatte unter Bild alles Mögliche im Kinderfernsehen gemacht.
Ja.
Und da war das für mich eine Sache unter anderem.
Ja,
dass sich das mal so entwickelt, hat sich auch zu DDR-Zeiten nicht gezeigt, muss ich wirklich sagen. Das war ganz normal.
Du warst fest im Ensemble quasi, ne? Beim Fernsehen dann, ne?
Da war ich nicht.
Warst du nicht, ne?
Nein. Nein, ich war fest angestellt, aber als Regieassistentin in der Unterhaltung.
Ach, guck an.
Mein Kind war geschieden, war alleinerziehend und habe gedacht, freischaffend und nur Pille, da gab es nicht, war nicht, davon hätte ich nicht leben können, ne, weil nicht zu verdienen. Da habe ich gedacht, ich muss mich anstellen lassen. Und dann wieder mit Puppe, der Regisseur Günther Puppe, der hat dann gesagt, du lass dich anstellen als Regieassistent. Und dann war ich erst frei fest, dann ging das auch nicht mehr und dann war ich fest.
Okay,
ja. Fest angestellt und das in der Unterhaltung. Und das war toll. Ich habe dann viele Künstler kennengelernt, dich nie.
Nicht.
Ich weiß nicht, ich habe eine Unterhaltung gemacht.
Obwohl man sagt, ich hätte auch die Puppen tanzen lassen, aber der Doktor war
die waren immer
unter gesund. Anderem Aspekt.
Die Puppen, die du hast tanzen lassen, waren gesund. Genau.
Weil mir auffällt, ist lustig, ich weiß nicht, ob wir hören dir ja zu. Du hattest einen Manager, der hieß Schilling, oder da gab es einen Manager, der hieß Schilling, und der Regisseur bei deiner Sendung, bei Frau Puppen, der heißt Puppe. Also, sind wir noch auf dem seriösen
Boden? Und durch den Schilling habe ich Schilling verdient. Ja, sehr schön.
Okay. Na gut.
Der Schilling war übrigens ehemals KGD Cottbus.
Siehst du?
Und war auch Schauspieler und der hat dann. Es gab eigentlich keine Manager, aber er war. Der hat das Pitti-Platsch-Programm damals schon jahrelang gemacht, bis ihm einfiel, mich doch auch. Und hat mir dann auch noch einen Zauberer ins Programm gegeben. Und den Sanitäter, Hartmut Eichler war mein Sanitäter. Zauberer Berthold, herrlich, ein Cottbuser Zauberer. Jetzt fehlt nur noch
die Pudelnummer und dann ist das Programm von der KGD perfekt.
Ja, die war nicht bei mir.
Du weißt, worauf ich anspiele.
Ich weiß. Es gab
so Programme, die wurden immer nach dem gleichen Strickmuster. Und wenn du ein guter Freund von dem warst, dann warst du doch immer dabei. Ein Zauberer, eine Pudelnummer, Frau Puppendoktor und noch ein Schlagersänger. Und fertig, Programm. Oder?
Ja, das Schöne war für mich, ein Kinderprogramm war ja Pflicht. Ne? Große Programme, aber Kinderprogramm am Nachmittag musste sein, was ich gut finde. Ja. Nicht nur mich betreffend, sondern überhaupt.
Ja,
ne? Und da habe ich dann auch viele Künstler wieder getroffen, die ich dann bei Sendungen von Sendungen kannte. Da sind dann im Laufe der vielen Jahre auch Freundschaften entstanden. Herrlich.
Ja. Das sind schöne, viele Bilder auch in deinem Buch übrigens, das du da veröffentlicht hast, wo man die Geschichte auch nochmal in Ruhe nachlesen kann und auch eben, wie gesagt, schöne Bilder gucken kann.
Da war übrigens der erste Zauberer, den der Schilling mir zuordnete, war der Zauber Peter. Dr. Peter Kerstin. War der. Und der kriegte dann aber auch, der bekam dann eine Sendung selber im Fernsehen und begann ins Ausland zu fahren. Der war wirklich auf der ganzen Welt unterwegs, hatte für mich keine Zeit mehr.
Gab aber nie mal irgendwelche Überlegungen, die Pille aus dem Abendgruß raus und vielleicht ein eigenes Format draus machen?
Abendgruß und Kinderfernsehen waren zwei verschiedene Dinge. Es war zwar im Auftrag des Kinderfernsehens der Abendgruß, aber das Kinderfernsehen, Pöttgen war Kinderfernsehen. Abendgruß war wirklich eine ganz, ganz eigene Sparte, eben von der DEFA gedreht.
Aber die Figur vielleicht mal irgendwie anderweitig
im Fernsehen zu bringen? Ich war auch Paulchens Bücherstube war eine Nachmittagssendung. Da war ich auch des Öfteren zu Gast. Ich war öfter mal am Sonntagnachmittag zu Gast im Kinderfernsehen mit allen möglichen.
Ich stelle mir gerade vor, so den Gedanken, den du gerade reinbringst, Steffi, so Frau Puppen, Dr. Pille, der Film.
Ja.
Sowas.
Genau.
Mit welcher Vorstellung würde ich denn da in diesen Film gehen? Weiß ich jetzt auch nicht.
Naja. Endlich die Wahrheit.
Ja, jetzt kommt dein Job natürlich wieder rein. Jetzt kommt die Schlagzeile. Jetzt kommt natürlich die Zeitungsfrau, ist ja ganz klar.
Ja.
Da kommt die Schlagzeile. Endlich die Wahrheit. Ja. Okay.
Und irgendwann kam dann die Wende. Und dann war gar nichts mehr, oder?
Ja, muss ich dazu sagen, ich habe vor der Wende im Westen gearbeitet. Ich war mit dem Zauberpeter, mit dem war ich viel unterwegs. Mhm. Es hat, der hat mich eingereicht, dass ich mit ihm unterwegs sein kann. Ich war bei großen Ausscheiden, die da waren. Da war ich dann auf der Bühne. Wir haben die schwebende Frau
gemacht. Ich habe mich gar nicht getraut, das zu sagen. Du warst die zersägte Jungfrau oder die Assistentin oder sowas.
Die zersägte Frau.
Ja,
siehst du. Ich war die zersägte Jungfrau und ich war die schwebende Jungfrau.
Okay.
und nur bei diesen internationalen Wettbewerben.
Ja.
Ansonsten war ich nicht, habe ich da nicht.
Und da hat er nicht mitgenommen.
Wir haben mein Kinderprogramm gespielt im Westen. Mhm. Und er war bei mir. Mhm. Er trat bei mir als Zauberer auf. Und da haben wir zusammengezogen. Mhm. Er hat mit mir den Atta-Trick gemacht, waschen, Wäsche waschen und so. Und das war toll. Mhm. Das war schön. Aber auf die Idee sind die Wessis gekommen. Wir haben in Villingen-Schwenningen, im Schwarzwald, haben wir Peter ein Programm. Nee, wir haben das Kinderprogramm gespielt, klar. Peter bei mir. Peter hat damit einen größeren Part und das gespielt. Und dieser Mensch, das war der Stadtjugendpfleger von der Stadt Villingen, der hat gesagt, der schrieb uns dann mich sehr bald an, so wie Sie mit Kindern arbeiten, das sind wir nicht gewöhnt. Das ist was völlig Neues. Ich würde Sie gerne engagieren. Dann verging ein Jahr. Es wurde überall gefragt. Ich weiß auch, im Haus wurde gefragt, im Fernsehen wurde. Ich wurde also durchleuchtet. Nun hatte ich einen Vater in München und aber einen Sohn hier. Den Vater kannte ich so gut wie nicht. Meine Mutti war ja geschieden, als wir noch klein waren. Das war gar nicht schön. Ich freute mich auch gar nicht mehr drauf, weil irgendwie hatte ich es abgeschrieben. Ach, das wird nichts. Und dann wurde es doch was. Und da komme ich wieder darauf zurück, dass ich das Glück hatte, für kleine Kinder zu arbeiten. Vierjährige Kinder, Ost-West, sind genau gleich. Die haben die gleichen Probleme, nämlich die, ob das Licht angelassen wird oder nicht. Keine anderen. Mhm. Und sind aber so offen für alles, alles. Und ich hatte Angst. Diese anti-autoritär erzogenen Kinder im Westen, oh weia, oh weia. Es war wunderbar. Ich fühlte mich wie zu Hause, also auf der Bühne, weil die Kinder genauso reagierten wie die Kinder hier. Und das war einfach wunderbar. Mhm. Na?
Ja. Dann kam bei uns die politische Wende hier in Deutschland. Ja. Wie hast du es erlebt und wie ist es an dich herangekommen, dass jetzt vielleicht die Frau Puppendoktor ihren Kittel an den Nagel hängen soll?
Also das Verrückte war, während damals ganz viele ausreisten Richtung Ungarn und so, kamen Peter und ich im Gegenzug zurück. Ja. Wir haben wirklich einen Abend da gesessen, haben es gesehen im Fernsehen und saßen in Hannover und guckten fern.
Ja.
Oh Gott, guck mal, die hauen alle ab. Oh weia, und in Prag und so, das haben wir alles gesehen. Ne? Oh weia, können wir überhaupt zurück? Und dann haben wir uns angeguckt und haben gesagt, ja. Viele haben zu mir drüben, als ich dann alleine im Westen war, in Villingen war, haben viele gesagt, bleib doch hier. Bleib doch hier in München. Die Agentur, die hat gesagt, komm, du kannst, wir besorgen dir eine Wohnung und du kannst bei uns als Empfangsdame arbeiten. Da habe ich gesagt, ich habe einen Beruf, ich bin Schauspielerin. Ich will als Schauspielerin arbeiten. Nein. Und ich wusste, sie hätten mir eine Wohnung besorgt und hätten gesagt, nun mach mal.
Ja, klar.
Und ich kann nicht machen. Ich kann das nicht. Ich habe keine Ellenbogen. Wirklich. Bin halt nicht dieser Mensch.
Ja, ja.
Mir fehlt so viel. Mir fehlt es an Selbstbewusstsein und wirklich an Haltung. Ja. Ich bin immer so schön eingebettet und habe auch immer einen Pulk von Freunden. Und so. Und ich wäre nie drüben geblieben, weil ich wollte mich nicht einreihen in die Reihe der arbeitslosen Schauspielerinnen. Und das wusste ich. Das erlebte ich. Ich hatte hier meine Freunde, mein Leben, meinen Beruf. Ja. Also gar nicht. Ja. Also wirklich nicht ein Gedanke.
Wer hat dir gesagt, liebe Ute, wir machen diese Woche die letzte Folge Frau Puppendoktor Pille und dann ist Schluss?
Ja, das war damals das Pünktchen, die Renate. Die rief mich an und sagt, du, ich habe gehört, Pille ist nicht mehr, die gibt's nicht mehr. Dann habe ich eine sehr unruhige Nacht gehabt. Und zwar war das 87.
Okay, also schon lange vor politischer Wende und
Ja.
Ah, okay.
Ja. Und dann habe ich irgendwie, wen angerufen, landete beim Stellvertreter von Adamek und mir fällt der Name nicht ein. Wir haben uns zum Schluss sogar geduzt.
Ja.
jetzt nach dem Ende. Und der sagte, das kommt überhaupt nicht in Frage.
Ja.
Wir können den Puppeneltern nicht die Puppen Dr. Pille wegnehmen. Ja. Das kommt nicht in Frage.
Ja.
Und wirklich, es kam nicht in Frage. Es lief noch bis 88.
Okay.
Ja, es lief noch ein Jahr. Und dann war plötzlich Schluss. Ich habe das auch gar nicht erfahren, weil wir haben ja auch nicht mehr gedreht. Nein, die lagen ja.
Wir
hatten ja so viel vorgedreht. Es waren ja über 1000 Stück.
Also es lief aus quasi, ohne dass jemand gesagt hat, so, wir stellen die Serie ein oder was auch immer.
Warum? Pille fand einfach nicht mehr statt.
Ja.
Ehe die Leute das merkten, keine Ahnung.
Also und du hast da angerufen und die fragst immer, ich habe gar keine Drehtermine jetzt, was ist los?
Ja, irgendwie so.
Super.
Und da wurde rumgeeiert. Ich habe dann von der Aufnahmeleiter damals, der hatte mir gesagt, also es wurde gesagt, du könntest ja sterben. Und dann ist so ein Theater wie bei Nadelöhr, das ein Riesenterror losgeht. Was machen wir bloß?
Ja
und man urplötzlich was Neues erfinden muss. Dafür wollten sie Zeit haben, was Neues zu erfinden.
Okay.
Ja. Ich könnte ja das plötzlich sterben mit 45. Na klar, kann mir ein Stein auf den Kopf fallen. Ne?
So viel zu dem kollegialen Umgang mit Menschen im späten niedergehenden Sozialismus.
Ja, es war also bei uns ähnlich.
Genau so.
Richtig.
Einfach so.
Das, was ich nicht geahnt habe und nicht gedacht habe, war dann doch.
Es gab vieles, was viele nicht geahnt haben.
Ich habe auch unter Bild gesprochen beim Kinderfernsehen, und plötzlich war, und ich komme ins Studio, hatte einen Auftrag, wurde auch noch bezahlt, aber Bärbel Ola saß da. War die Frau von unserem Auslandskorrespondenten von Möllendorf. Ja, die waren aus Ägypten zurück, also saß Bärbel da.
Ja.
Und ich bin zum Aufnahmeleiter, was ist denn los?
Ja.
Ich habe doch hier, Christus bezahlt. Ab da war Bärbel die Unterbildsprecherin und ich nicht mehr. Also das gab's schon auch.
Okay. Und wann war für dich klar, du musst dir jetzt irgendwie ein neues Geschäftsmodell überlegen? Weil Fernsehen wurde ja dann abgewickelt. Den Arbeitgeber gab es ja dann auch in dem Sinne nicht mehr.
Mehr. Und für mich war eben schlimm, ich habe ja von meinen Veranstaltungen gelebt.
Ja.
Die waren wirklich ja auch nicht.
Die waren ja zu Beginn auch nicht, genau. Ja.
Die waren gar nichts. Das erste Jahr gar nichts.
Ja.
Aber da holte mich Villingen-Schwenningen.
Ah, okay.
Und die haben mich öfter geholt. Und ich werde nie vergessen, dass ich sagte, sag mal, warum habt ihr mich denn zur DDR-Zeit nicht so oft geholt? Und da hat er gesagt, da war das ja nicht so nötig.
Ja.
Das stimmte.
Ja,
das stimmte. Natürlich war es schön, im Westen mal zu sein.
Na klar.
Ne? Und ich habe übrigens die ersten Jahre das Geld gespart, habe nur für meinen Sohn was mitgebracht. Einmal so einen tollen Pullover. Da sagt er doch zu mir, was soll ich mit so einem doofen Pullover? Hätte es mir lieber das Geld gegeben.
Ja.
Seitdem kriegt er das Geld.
Ja.
Ansonsten habe ich nichts gekauft, nichts gemacht, das Geld gespart. Viel später dann
umgerubelt
und mir mein allererstes Auto gekauft.
Ein VW Polo.
Einen Wartburg. Einen Wartburg.
Wann war das? Wann kaufst man sich noch einen Wartburg?
Zu DDR-Zeiten.
Ach so, okay.
Ich hatte zur Wende, nach der Wende habe ich 20.000 für den Wartburg bezahlt.
Gott.
30.000. Für 10.000 eine Anmeldung abgekauft. Und 20.000 für den Wartburg. Ich habe 30.000 bezahlt. Wende. Nach der Wende habe ich den Wartburg verkauft. Da war der Motor allerdings auch schon.
Ja. Hast du bestimmt noch 800 € oder 800 D-Mark dafür gekriegt?
500.
500, das ist mir gar nicht so schlecht.
Also, 30.000, 500 D-Mark.
Das sollte
meine Rente sein, dieser Wartburg.
Die Zeiten, als wir dachten, ein Auto ist noch eine Lebensversicherung.
Aber sie hat das Westgeld umgetauscht, um sich in der DDR einen Wartburg
zu machen. Ja, richtig. Und dann hat sie den verkauft.
Ich hatte dieses Glück, dass ich Westgeld hatte. Übrigens, es war ja nicht so, dass ich die Gage behalten konnte. Ne? Wir kriegten 10% in West.
Weil über die Künstleragentur
ging. Das andere, das andere in Ost.
Ja.
Aber mindestens zwei Veranstaltungen hat mir der Stadtjugendpfleger schwarz
in die Tasche gesteckt. Ja.
Extra gemacht.
Ja, wir haben über so etwas haben wir noch nie gesprochen in unserem Podcast jetzt. Wir haben mit Lippi gesprochen, mit Maschinen, mit vielen, vielen, vielen so. Aber ja, so, so eine Geschichte zum Beispiel hier wie mit dem Geld, sowas hat mit dem Auto. Ja. Vielleicht für unsere jüngeren Hörer, die jetzt sagen, wie jetzt Auto, Wartburg, 30.000 Anmeldungen abgekauft. Es gab keine Autos. Und wenn jemand eine Anmeldung hatte auf ein Auto und er hatte schon über 10 Jahre gewartet, dann konnte man davon ausgehen, in den nächsten 5 Jahren kommt das Auto. Also hast du viel Geld dafür bezahlt für die Anmeldung und dann hast du das Auto gekauft. Und Autos wurden immer überbezahlt.
Ja, natürlich. So. Der hat mir übrigens gesagt, nur als ich sagte, 10.000 für die Anmeldung. Ja, pro Jahr 1.000.
Ja, genau, richtig. Er war einfach unverschämt und ausnutzt und so. Ja, so war es halt. Ja.
Aber normalerweise hätte ich mir nie ein Auto leisten können. Nie. Ja. Wirklich nur da nicht.
Hättest du mal Herrn Schilling gefragt.
Und wenn du heute so ins Kinderprogramm im Fernsehen reingerätst, was sind das für Gefühle? Was denkst du dann im Vergleich zu dem, was du gemacht hast?
Heute ist alles mit der heißen Nadel, das meiste mit der heißen Nadel gestrickt. Ich sehe wirklich liebend gerne die alten Sachen, auch vom Kinderfernsehen. Ich wurde gleich nach der Wende war das mal gefragt, was ich denn von den heutigen Abendgrüßen halte. Und ich hatte wirklich einen gesehen, da war das Thema, stell dir vor, du bist eine Kaffeekanne. Mhm. Mein Trill, warum soll ich mir das vorstellen? Ja, ich werde nie eine Kaffeekanne sein. Und wenn schon meine Fantasie angesprochen werden soll, das kann man wirklich anders.
Ja. Aber es gibt aber, muss man auch sagen, wir haben
natürlich
Captain Blaubär. Ja. Bei der Gelegenheit, die Frage würde ich jetzt gerne mal stellen. Mir geht gerade Benjamin Blümchen durch den Kopf. Hast du die Diskussion um Benjamin Blümchen mitbekommen?
Ich habe sie nicht so richtig mitbekommen, nur gestreift, dass da...
Ja. Ein Kindergarten hat sich umbenannt, weil sie der Meinung waren, dass Benjamin kein gutes Vorbild mehr ist, weil er Würfelzucker häufig isst.
Wenn ich nicht laut werden soll, dann brechen wir bitte dieses Thema von heute ab. Es ist nicht mehr zu fassen.
Oder?
Es ist nicht mehr zu fassen. Ist Quatsch. Die Kindersendung, natürlich. Es gibt viele. Aber die gab es immer schon.
Ja.
Ja, die guten.
Na klar.
Ich komme jetzt nicht auf Themen. Die guten Kindersendungen gab es immer schon. Mhm. Aber mir fällt eins ein. Und das war eben auch, als sie sagte, sowas, was du machst, das haben wir im Westen nicht. Mhm. Dort haben natürlich viele Kinderprogramme, aber die kamen immer raus, Hello Kids! Und dann musste ganz laut geantwortet werden. Mhm. Und ich sage, guten Tag, liebe Puppenmuttis und Vatis. Und er erzählte mir, dabei meiner ersten Veranstaltung hat er draußen gestanden und hatte richtig Angst. Er hörte nichts. Mhm. Kein Gebrülle und er hörte nichts. Ja. Und dann machte er die Tür auf und guckte rein und sah, wie alle mir an den Lippen hingen. Ja. Und das war eben neu. Die hören zu, wenn ich sie, ich habe auch mal gesagt, ich hatte in einem Kindergarten, im katholischen Kindergarten in Villingen einen Auftritt. Und da hat die katholische Schwester mal vorgelacht und die hat immer so gelacht. Mhm. Und ich musste eigentlich über sie lachen. Und die hatte dann früher, aber das kennen doch die Kinder nicht, nur alle meine Entchen, wenn ich weiter hochgehe, nicht. Und da habe ich gesagt, nein, sie sollen es ja kennenlernen von mir.
Ja.
Und die hat hinterher auch gesagt, sie hat gedacht, das geht nicht. Doch, die Kinder lachen alleine, ohne dass jemand vorher lacht, ihnen sagt, wann sie zu lachen haben. Mhm. Und für mich ist wirklich mein Ding, ich hole mein Publikum zu mir. Mhm. Ich gehe nicht runter zu ihnen, sondern ich hole sie zu mir. Mhm. Und der Schilling hat übrigens einen tollen Satz gesagt, der stimmt. Als Zauberpeter sagte, nee, also für Kinder, nee, das kann ich nicht. Na, hat Schilling gesagt, doch, das kannst du. Du musst für Kinder so spielen wie für Erwachsene, nur besser.
Mhm. Und das stimmt. Sehr gut, ja.
Das stimmt.
Mhm. Ach so.
Weil Kinder,
das ist eine Riesenherausforderung.
Kinder applaudieren auch nicht. Mhm. Die klatschen keinen Beifall, die sind nicht höflich. Mhm. Sondern die klatschen mittendrin aus Begeisterung. Mhm. Die schlagen in die Hände vor Begeisterung. Es ist wirklich ein ganz anderes Publikum, das ich auch kennenlernen musste. Und ich bin froh, dass ich dieses Publikum kennengelernt habe. Mhm. Und deswegen war eben Ost-West, was die Kinder anbelangt, kein Unterschied. Mhm.
Musst du denn heute manchmal auf Kindergeburtstagen, vielleicht bei der Enkelin, auch aktiv werden als Puppendoktorpille?
Das heißt, ich bin, als Clara 3 wurde, da haben wir in der Kulturbrauerei, da hatte ich einen Auftritt, aber ich habe es als ihre Omi gemacht, also nicht als Pille, sondern habe da mit denen erzählt und gemacht und getan.
Wer aber ein Kindergeburtstag in der Art und Weise, wie du es verstehst, gerne mal unterhaltsam haben möchte, der sagt Bescheid. Mhm. Schilling gibt es wahrscheinlich nicht mehr.
Nein,
aber leider schon lange nicht. Und du hast so Equipment, habe ich hier im Flur gesehen. Zack, zack, zack. Die packst du mittlerweile. Hast du wahrscheinlich auch ein vernünftigeres kleines Auto. Packst du
ein? Ich habe kein Auto.
Hast kein Auto? Okay, dann lässt du dich abholen.
Jetzt kann ich mir keins mehr leisten. Okay. Ich habe kein Westkind mehr.
Dann lässt du dich abholen und kommst aber gerne und bist.
Ich habe kein Auto. Ich habe ja aber immer. Gut, wenn ich ganz allein als Puppendoktorpille oder zu meinen Lesungen, finde ich immer jemanden, der mich fährt, der die Technik macht. Ich brauche auch immer Technik. Okay.
Klar. Aber du machst das noch, man kann dich engagieren, darauf wolltest du hinaus.
Auf alle Fälle, aber so ist es. Weil sie hat vorhin gesagt, ich bin so, ich möchte gerne sagen, so, sie ist zu gut. Ich mache gerade hier die Werbung dafür und sie fällt mir komplett ins Wort und hat das gar nicht und so, hey, das lassen wir jetzt mal so stehen, ist so. Weil, ja klar, Hip-Hop 1, 2 oder 3, hallo, seid ihr alle da? Gibt's auch, soll ja auch sein, alles gut so. Aber es gibt auch die Art und Weise, wie du mit Kindern und vor allem auch mit kleineren Kindern umgehst und das ist wahrscheinlich noch was anderes, als wenn die Kids 8 Jahre alt sind.
Es ist wirklich was anderes, ja. Und, es sind 9-Jährige manchmal in der Vorstellung, aber oft mit einem kleinen Geschwisterchen.
Ja, genau.
Na,
ja.
Das habe ich wohl noch nicht gesagt. Das Neue war, das hat wirklich die DDR erfunden, Puppe Mensch. Dass der Mensch vor der Puppenbühne steht.
Ja.
Das sehen wir bei Disney, aber wir haben es zuerst gemacht.
Ah, okay.
Yay. Dieses Puppe-Mensch. Und das war eben auch was im Feeling. Oh, sehr verrückt. Also, ich unterhalte mich mit den Puppen. Stehe aber als Mensch davor.
Ja, ja. Das ist auch eine Wissenschaft für dich. So Theater sowieso, Theaterwissenschaft und so. Und Puppen- und Kindertheater, gerade Puppentheater. Wie man mit, da gibt's ja auch die asiatische Kultur, und aus der ganzen Welt. Und das ist hochinteressant mal. Aber eine ganz andere Geschichte.
Ganz andere Geschichte.
Guck mich nicht so strafend an. Chefredakteurin, den Blick kenne ich.
Habe gerade ein bisschen Angst gehabt, dass man nach Asien reisen.
Nein, ich habe mich eingekriegt.
Okay. Vielen lieben Dank,
Urte, Mensch,
dass wir so ein bisschen Einblick haben durften in das private Leben und das berufliche Leben von der Puppendoktorpille.
Ja, in deinem Universum sein durften.
Oh.
Genau. Ja. Und jetzt musst du auch das Schlusswort sprechen, natürlich. Du kennst, du weißt, wie es geht. Story ist durch, Geschichte ist auserzählt. Du machst den Schlusssatz.
Ich danke euch übrigens sehr, dass ihr hier wart. Ich muss noch eins loswerden.
Ja, bitte.
Wenn ich unterwegs bin, kommen anschließend die Eltern zu mir und ich werde oft umarmt. Und ich bin so eine Umarmerin.
Ja.
Und ich finde, dass ich habe ein solches Glück mit dieser Figur gehabt, dass die Leute mich mögen, weil ich merke, ich höre dann immer, sie waren meine Kindheit. Und manche weinen auch, und dann kommen ja auch die Tränen. Also es ist so eine solche Wärme. Ich ernte, ich habe eine so reiche Ernte. Das ist für mich wie ein Wunder. Und wenn ich denke, man erkennt mich nicht, passiert mir immer wieder, dass ich irgendwen anlächle und dann, Sie sind die Puppendoktorpille. Ich werde wirklich an meinem Lächeln erkannt. Und eine Frau hat zu mir gesagt, ich danke Ihnen für meine Kindheit, dass ich Sie als Puppendoktorpille hatte. Ja. Und da habe ich gesagt, das war doch nur eine Rolle. Und sie sagte, nein, es war Ihr Lächeln. Und ich bin so glücklich, dass mir das geschieht. Das ist so, ich danke. Ich danke wirklich allen, denen ich das geben durfte, diese Freude.
Vielen Dank, dass wir hier waren und dass wir miteinander reden konnten. Und ich werde nicht mehr darauf bestehen, dass du den Satz sagst, weil jetzt ist gerade so schön. Danke. Oder?
Ja, ich hätte ihn jetzt doch gerne.
Dann sag ihn nochmal, bitte, den letzten
Satz. Ja, natürlich. Und habt ihr aber Kummer oder Sorgen, dann schreibt gleich morgen an Frau Puppendoktorpille mit der großen, klugen Brille.
Schön. Und jetzt ab ins Bett.
Schlafen schön.